Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Im Kulturbetrieb gibt es ja so etwas wie den Sommerschlaf. Die Bühnen machen Spielzeitpause, im Kino laufen meistens auch nicht gerade die super gehypten Filme. Dafür ist in den lauen Sommernächten auch draußen viel los. Es ist Festivalzeit und das feiern wir heute auch mit zwei relativ neuen Festivals. Eines fand überhaupt zum ersten Mal statt am Münchner Gasteig. Ein Festival, das sich mit Kunst und seelischer Gesundheit beschäftigt. Und das Kunstfestival Autostrada im Kosovo. Wir sprechen über zwei Uraufführungen beim Festival von Avignon, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und es geht in dieser Fazitausgabe auch um L. Lisitzky, den russischen Architekten und Gestalter, der auch in Hannover gewirkt hat. Unser Kunstkritiker Ingo Arendt meldet sich aus dem Kosovo, nicht aus Pristina, wo letztes Jahr die Manifesta stattfand, sondern aus Prizren. Und vielleicht denken Sie jetzt auch, Prizren lange nicht gehört. Ja klar, dort in Prizren war das Feldlager der deutschen KFOR-Streitkräfte, die nach dem Kosovo-Krieg die Rückkehr der Flüchtlinge überwachen sollten. 2018 zogen sie ab und jetzt findet genau dort in diesem Feldlager die Autostrada-Biennale statt. Ingo Arendt, bei all diesen Biennalen, die es inzwischen gibt, könnte man ja denken, noch eine. Aber die ist ja vielleicht ganz anders.
Die ist ganz anders. Es ist erstens mal eine ganz junge Biennale. Kunsthistoriker würden von der vierten Phase der Biennalisierung der Welt sprechen. Die ist 2017 zum ersten Mal veranstaltet worden. Und die Idee hatten damals drei junge Kulturschaffende aus dem Kosovo, hier aus Prizren. Leutrim Fischekri, ein Bildhauer, die Pädagogin Vatra Aprashi und der Filmregisseur Boris Karamucho. Und die waren damals alle Mitte 20, ganz junge Leute. Und die fanden, dass es eben zu wenig kulturelle Infrastruktur im Kosovo gibt. Und ihre Idee war, wir gründen eine Biennale, die bringt einerseits Kunst in den Kosovo, wo es nicht so viel zeitgenössische Kunst gibt. Und die Idee war aber auch immer, sie soll nicht nur eine Biennale sein, sondern auch ein Hub, so ein Katalysator für junge Leute, die sich im künstlerischen Ausdruck und in der kreativen Arbeit üben wollen. Also wo zwischen den Biennalen immer Workshops stattfinden. Und das ist insofern wichtig, weil das Kosovo ist das europäische Land mit dem geringsten Durchschnittsalter. Und die meisten jungen Leute hier aus diesem Staat mit 1,5 Millionen Einwohnern, der kleiner als Thüringen ist, sie wollen natürlich alle in Deutschland studieren, wollen in die weite Welt. Und die Gründung der Biennale, das war so ein Versuch, eben sich mit Hilfe der Kunst aus diesem Sumpf der drohenden Bedeutungslosigkeit dieses winzigen Staates zu retten. Also so eine klassische Bottom-up-Initiative im Reigen der internationalen Biennalen.
Und was hat es jetzt mit diesem Namen Autostrada zu tun? Ist da irgendeine Autobahn in der Nähe?
Da ist zwar auch eine Autobahn in der Nähe und der Name klingt ein bisschen so, als ob ihn die Berliner CDU erfunden hätte, die ja bekanntlich ein Herz für Autos und Straßen hat. Aber eigentlich meint Autostrada das genaue Gegenteil. Der Name funktioniert nämlich sozusagen als ironische Metapher auf den Hang in vielen Staaten des Balkans, in die falschen Projekte zu investieren. Ob das nun die halb fertig gebauten Einfamilienhäuser überall in der Landschaft sind, die man sieht, wenn man vom Flughafen in die Stadt fährt, ob es Autobahnen oder überflüssige Shopping-Malls sind. Und die drei Biennale-Macher hatten eben das Bedürfnis, eine kulturell sinnvolle Investition endlich einmal schaffen zu wollen. Und als eben 2018 in Prizren, wie Sie schon gesagt haben, diese KFOR-Truppen, die die Demilitarisierung des Kosovo auch überwachen sollten, abzogen, da haben sie sich um einen dieser leerstehenden militärischen Hangars beworben. Und das ist ein Gelände, was schon im Osmanischen Reich als Feldlager benutzt worden war. Und da hatte die Bundeswehr als Teil dieser internationalen Truppe ihr Zentrum. Und die hat das eben, weil die Leute eben so waren, gesagt, ja, also das finden wir eine gute Idee. Und da findet die Biennale nun statt. Außerdem natürlich noch in der Stadt, in verschiedenen alten Gebäuden und in den anderen zwei großen Städten des Kosovo, in Mitrovica und in der Hauptstadt Pristina. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Kontext, dieser militärische Umgebung.
Ja, fließt denn diese militärische Umgebung dann auch in die Kunstwerke ein, beziehungsweise umgekehrt, gehen die auf diesen Ort dann speziell ein?
Natürlich nicht alle, aber doch sehr viele. Und ein Beispiel ist dafür die Arbeit des bulgarischen Künstlers Luritsa Bojadjiev. Der arbeitet seit über 10 Jahren an einer Serie digital manipulierter Fotografien, wo er aus Reiterstandbildern, die er auf der ganzen Welt aufgenommen hat, die Helden gestalten, also die Könige, die Generäle und so weiter, wegretuschiert hat. Und die sieht man jetzt in einer riesigen, langen Reihe in einem dieser ehemals militärisch genutzten Hangars. Das ist natürlich ein sehr sprechender Kontext. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil zu diesen Arbeiten. Die Biennale, so kritisch sie von der Anlage ist, vergisst eben auch das Prinzip der Schönheit nicht, was in der Kunst ja auch noch eine gewisse Rolle spielt. Und dafür ist ein Beispiel die Arbeit des 1934 geborenen Künstlers Xeftet Xafa, also ein fast 90-jähriger Mann, vollkommen unbekannter balkanischer Vertreter des abstrakten Expressionismus. Ein sehr gutes Beispiel, für mich eine wahnsinnig tolle Entdeckung, der so monochrome, meist schwarze, aber durch diesen Pinselduktus ungemein bewegte Bilder gemalt hat, in die er Alltagsgegenstände integriert hat. Und diese Werkserie hat er Autobiografie genannt. Und das trifft die Idee der Kuratorin Joanna Varsha und Övül Dulmuşoğlu ziemlich gut, die unsichtbaren Bilder sichtbar machen wollen, die tiefer liegen eben als die schnelle visuelle Kultur, in der wir heute leben. Und deswegen haben sie ja auch ihre Biennale All Images Will Disappear One Day, alle Bilder werden eines Tages verschwinden, genannt.
Ingo Arendt, würden Sie sagen, lieber diese kleine Biennale in Prizren besuchen als all die großen, die wir vielleicht schon kennen?
Ja, das würde ich schon sagen. Das Spannende ist nämlich, dass diese Biennale als Modell funktioniert. Einerseits ist es eben ein wichtiges Signal der Konversion, die Verwandlung eines militärisch genutzten Areals in ein Areal der künstlerischen Produktion. Und das ist ja etwas, was trotz der hoffnungslosen Weltlage ein gutes Signal gibt. Und es ist eben auch ein Beispiel, dass man Biennalen anders machen kann. Keines dieser großen, spektakulären Events des Standortmarketing oder der Unterstützung des Kunstmarktes, sondern auch eine sozial und kulturell nachhaltige Initiative, die dem Land wirklich auch etwas bringen soll, auch ökologisch inspiriert ist. Bei jeder Biennale werden die Arbeiten aus den vorhergehenden Ausgabe, die man nicht mehr benutzt hat, weiterverwendet. Also hier kommt sozusagen der kulturelle, der soziale und der ökologische Gedanke zusammen. Ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Modell, vor allem auch von dem Enthusiasmus der Macher und kann nur sagen, auch wenn wir natürlich jetzt alle auf die nächste Biennale in Venedig fahren, Die Autostrada Biennale ist eine sehr spannende Alternative zu diesem klassischen Modell.
Ingo Arendt über das Festival Autostrada im Kosovo. Und das führt uns zu einem anderen Festival, über das wir in dieser Woche auch schon berichtet haben, nämlich das Theaterfestival in Avignon. Am Mittwoch wurde es eröffnet mit Groove, einem doch ziemlich politischen Hip-Hop-Musikabend, gerade auch vor dem Hintergrund der Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich. Aber bei diesem Festival gibt es auch ganz, ganz andere Inszenierungen und die, über die ich jetzt mit unserem Kritiker Eberhard Spreng spreche, haben beide etwas mit Renaissance-Malerei zu tun, Eberhard Spreng. Fangen wir mal mit dem gestrigen Abend von Philipp Ken an, Le Jardin des Delices. Wer den Namen schon mal gehört hat, dieser Philipp Ken veranstaltet ja einen echten Bühnenzauber und dieses Stück wurde dann ja auch noch in einem Steinbruch aufgeführt. Was hat er denn diesmal gemacht?
Ja, Le Jardin des Delices ist dieses berühmte Gemälde von Hieronymus Bosch, ungefähr 1490, 1500 entstanden, der Garten der Lüste, ein Triptychon über einen Garten Eden, eine Adam- und Eva-Situation mit Gott Vater und einem merkwürdigen Behältnis, das man als Ei verstehen kann. Das wird auch später wieder nochmal eine Rolle spielen. Und einem sehr, sehr, sehr wilden, dramatischen Ende dann in der Hölle. Das ist aber jetzt zunächst einmal nur der Anlass, denn Philipp Ken reduziert sich und seine Mittel ganz auf den Ort. Man muss sich diesen Steinbruch vorstellen wie so eine lose Steinwüstung. Philipp Ken lässt einfach diesen leeren Spielraum bevölkern mit Menschen, die so einen kleinen Bus vor sich herschieben. Einige steigen aus, langsam erkunden sie das Gelände, bilden dann einen Kreis, gehen mit der Hacke und der Schaufel auf die Steine los und richten ein Ei auf. Ein großes Ei, 1,60 Meter ungefähr groß. Ist das ein Dinosaurier-Ei? Ist das die Hinterlassenschaft ihrer vergangenen Zivilisation? Kommen sie aus einer anderen Welt? Ja, das ist zu vermuten. Ich glaube, sie sind dabei, als Geflüchtete, möglicherweise einer ökologischen Katastrophe, in diesen Steinbruch verschlagen zu sein. Ja, und entwickeln eine ganz behutsame und ganz ruhige zeremoniale Umgangsformen, sind ungeheuer höflich zueinander und freundlich. Einer moderiert das Geschehen und fragt, wollen wir uns einen Kreis setzen? Wollen wir etwas Musik machen? Wer hat etwas einzubringen? Wer möchte einen Text lesen? Wer möchte aus einem Buch vorlesen? All diese Verrichtungen sind extrem real und absolut sinnlos. Da wird wirklich eine Parallelwelt entwickelt und das ist ungeheuer poetisch und ein wunderschöner Abend, der in Avignon zur Uraufführung kam, bevor er dann auf verschiedenste Festivals geht. Er kommt zur Ruhrtriennale, er kommt dann eines Tages auch nach Berlin. Mhm. Wir dürfen es dann auch sehen und wir dürfen uns auch wirklich drauf freuen.
Ja, und zu hören gab es ja auch was, auch eine relativ zarte Musik von Henry Purcell. Wir hören mal rein in Hear the Deities Approve. Man hört tatsächlich die Grillen zirpen in diesem Musikausschnitt.
Ja, das ist ein wunderbarer Effekt in dieser Aufführung. Während eines anderen Musiksongs sagt der Musiker plötzlich, hört bitte mit den Grillen auf. Und jemand, der am Bus sitzt, am Lenkrad und einer Art Schalttafel, schaltet dann plötzlich die Grillen ab. Und das ist ganz wunderbar, weil wir natürlich die Grillen schon eine Stunde lang als ein völlig natürliches Ereignis an diesem Ort erwartet und hingenommen haben. Und plötzlich wird es uns gezeigt als etwas Gemachtes, das man abstellen kann. Das sind wirklich sehr schöne, kleine, wunderbare Ideen. Philipp Kenny ist wirklich ein Zauberer dieser ganzen szenischen Mittel, mit denen er da spielt. Ja, und es ist natürlich immer diese Verunsicherung, welcher Ebene von Wirklichkeit sind wir denn da eigentlich verhaftet? Was können wir dann wirklich von dieser Welt erwarten? Das Schöne, Großartige meiner Meinung nach dieses Theaters ist wirklich, es stellt eine eigene Parallelwelt her.
Die andere Inszenierung kommt aus Brasilien von Carolina Bianchi und das ist offenbar eine Cinderella-Verarbeitung, Eberhard Spreng. War das auch so lieblich und zärtlich?
Es ist genauso eine gewaltige Uraufführung wie die andere von Philipp Ken, aber sie ist gewaltig in ihrer Brutalität und nicht in ihrer Behutsamkeit. Dazu muss man gleich sagen, der Titel heißt Anova, Ea Boa Noite Cinderella, die Braut und Gute Nacht Cinderella. Aber Boa Noite Cinderella ist der brasilianische Ausdruck für K.O.-Tropfen. Das heißt, hier wird gesprochen von Gewalt gegen Frauen, von Mord an Frauen. Und das beginnt auch wieder mit einem Renaissance-Gemälde, mit dem vierteiligen Botticelli-Gemälde, übernommen aus der Geschichte von Boccaccios de Camarone, die Geschichte des Nastagio. Und das ist ein Bild, in dem immer wieder eine Hundemeute und ein wilder, jagender Ritter eine Frau, nur leicht bekleidete Frau, anfällt und die Hundemeute beißt sie. Und dann schafft Caroline Bianchi, die Performerin, eine Verbindung zu einer Tat, die einer Untat von 2010, wo ein brasilianischer Torwart seine Geliebte ermorden ließ und ihren Körper seinen Hunden zum Fraß vorwarf. Sie schafft also eine Verbindung, sagt, auch 500 Jahre später ist es nicht besser geworden. Sie liefert dann eine Hommage an all die Frauen, die als Aktionskünstlerin mit der eigenen Verletzung und Verletzbarkeit operieren und spricht dann von Pippa Baka, die 2008 in der Türkei ermordet wurde, als sie in dieser Aktionskunst in ihrem Projekt Brides on Tour zwischen Bologna und Jerusalem unterwegs war und dann in der Türkei ermordet worden ist. Das ist das Zentrum des ersten Teils der Aufführung. Sie erzählt es wie in einer Lecture-Performance und sagt immer wieder beim Publikum, so und ich nehme jetzt mal hier ein bisschen von dem Boa Noite Cinderella und dann schläft sie tatsächlich ein und was dann passiert, ist eine Art Höllenfahrt, die so etwas sein könnte wie ihr Traum. Also ihr weggetretener, schlafender Körper wird auf die Motorhaube eines Autos, eines schwarzen Autos gelegt. Wir sehen lauter Dinge, Performance-Dinge, die sehr, sehr gruselige Gedanken, sehr gruselige Handlungen andeuten. Ich will die jetzt einzeln gar nicht unbedingt erklären. Wir tauchen ab in eine Höllenfahrt und das klingt auch vom Ton her sehr deutlich so.
Ja, da ist viel Geräusch und wenig musikalische Struktur zu erkennen. Es klingt relativ hart, Eberhard Spreng.
Ja, es ist etwas wie das Rauschen der Neuronen in einem gemarterten Gehirn. Also so würde ich es etwa bezeichnen. Und das Starke an dieser Performance ist, dass sie in einer unglaublichen Radikalität zunächst einmal diskursiv hineingeht im Sinne der Lecture Performance, dann aber sich selbst in eine solche Situation bringt, der Wehrlosigkeit und des Aufgegebenseins und dann ihre Theatertruppe das performen lässt, was passieren kann. Sehr starke Arbeit, sehr verstörend. Viele Leute im Publikum gingen auch, aber beide Uraufführungen sind wirklich ganz, ganz starke Setzungen im Sinne von großen künstlerischen Erschütterungen.
Eberhard Spreng über Highlights vom Festival d'Avignon. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
L. Lisicki war einer der wichtigsten Architekten und Gestalter der Moderne, ein Vertreter des russischen Konstruktivismus, der aber auch in Deutschland Spuren hinterlassen hat. Erstens studierte er in Darmstadt, ging dann aber zurück nach Russland und zweitens griff das Bauhaus seine Ideen auf, die übrigens überwiegend auf Papier blieben, zum Beispiel sein Wolkenbügel oder seine Bruns. Nur wenige dieser Brunnenräume wurden gebaut, einer in Dresden, aber auch einer in Hannover. Er wurde von den Nationalsozialisten dann zerstört, später aber wieder rekonstruiert und befindet sich heute im Sprengelmuseum Hannover. Jetzt aber gibt es noch ein neues großes Modell in der Kästner Gesellschaft innerhalb der aktuellen Ausstellung. Carsten Probst war für Fazit dort. Das Werk Lisickis ist ja nicht so einfach zu begreifen. Vielleicht können Sie das mal anhand dieser Brunnenräume in Hannover erklären, was er damit bezweckt hat.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zur Vorgeschichte. Also bei seinem ersten Aufenthalt im September 22 in Hannover hat Lisicki gleich das Angebot für eine Ausstellung in den Räumen der privaten Kästner Gesellschaft bekommen. Und die wurde dann 1923 eröffnet. Das ist sozusagen diese 100 Jahre seitdem sind der Anlass für diese Ausstellung jetzt, die in der Kästner Gesellschaft zu sehen ist. Aber etwas später beauftragte dann der avantgardistische Kunsthistoriker damals, Alexander Dorner, Lisicki eben zwischen 1926 und 28 in der Gemäldegalerie des damaligen Provinzialmuseums, das ist das heutige Landesmuseum in Hannover, ein Kabinett der Abstrakten einzurichten. Und das folgte so einem Vorbild, das Lisicki eben kurz vorher auch schon in Dresden mal als Demonstrationsraum realisiert hatte. Und das sollte eben so ein Gesamtkunstwerk sein, in dem Avantgarde-Kunst der Zeit erstmal gezeigt wurde, aber den Besuchern auch Spielraum ließ, so für eigene Gestaltungsvarianten. Die konnten also selber so an den Wänden Veränderungen vornehmen und gleichzeitig waren da Plastiken zu sehen, zum Beispiel von Picasso, von Mondrian, von Léger und vielen anderen. Und Sie sagten es bereits, es wurde dann zerstört, dieser ganze Raum durch die Nationalsozialisten, weil es als entartet galt, auf Initiative von Lydia Dorner, der Witwe von Alexander Dorner, wurde das dann rekonstruiert und ist seitdem im Sprengelmuseum zu sehen, aber eben jetzt auch Teil dieser Ausstellung, wo dann eben auch noch einmal die gesamte Ausstellung aus dem Jahr 23 rekonstruiert wird.
Aber doch irgendwie auch verrückt, dass man jetzt so einen temporären Raum von damals nochmal konstruiert hat. Also warum ist das so wichtig für die Kästner Gesellschaft in Hannover?
Ja, vielleicht hilft es nochmal so ein bisschen in die Zeit zu blicken, Frau Schwarz. Das abstrakte Kabinett galt als völlig einzigartig damals. In Wahrheit ist es natürlich nicht der einzige Versuch so eines experimentellen Raumes, aber eben in dieser Form einzigartig. Damals reagierte man eben sehr stark auf die industrialisierte Welt, die wachsenden Großstädte, die schlechten Lebensbedingungen, auch natürlich auf den Ersten Weltkrieg. Und bei Lisicki geht es jetzt darum, welche Rolle Kunst für eine bessere Zukunft spielen kann, indem sie das ästhetische Bewusstsein sozusagen der Menschen anspricht. Mit ästhetischem Bewusstsein lassen sich bessere Gesellschaften letztlich gründen, bessere Städte, schönerer Alltag, schönere Maschinen und so weiter. Die Künstler experimentierten hochidealistisch mit Architektur, mit der Wirkung von Farben, von Formen, mit Natur, mit Skulptur. Alles floss ineinander. Auch Fotografie, Tanz, Film sozusagen wurden damit hinein adaptiert. Und wir haben quasi hier so eine Vorstellung in diesem Raum, bei dem es Lisicki darum geht, die Nahtstelle, wo eigentlich die abstrakten Bildformen in physische, reale Räume umgesetzt werden sollen. Das ist, glaube ich, der Link, der diesen Raum so bedeutend gemacht hat. Die Wände waren aus unterschiedlichen Materialien, die auch so eine skulpturale Durchlässigkeit suggerierten. und passend zu den konstruktivistischen Malereien, die dann quasi wie ja, Bildkörper in den Raum hineinragten. Mhm. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt.
So, und jetzt sind alle Säle der Kästner-Gesellschaft mit Werken heutiger KünstlerInnen auch bespielt, die sich auf diesen Elisicki beziehen. Was sind das für Kunstwerke?
Also auf der einen Seite haben wir natürlich diese Papierarbeiten Lisickis nochmal aus dieser 1923er Ausstellung. Aber es sind eben auch viele Arbeiten von jungen Künstlerinnen teilweise versehen, auch von historischen Adaptionen. Der Filmregisseur Michelangelo Antonioni zum Beispiel hat sich offensichtlich von Lisicki beeinflussen lassen. Ebenso wie der abstrakte Künstler Willi Baumeister, der die Nachkriegsmoderne in Westdeutschland stark geprägt hat. Aber auffallend finde ich unter den Gegenwartsarbeiten auch polnische Künstlerinnen wie Marisa Lewandowska oder Marlena Gudlicka, die sich explizit in Videos oder Performances auch auf das Formerbe des Konstruktivismus beziehen.
Und was würden Sie sagen, gelingt es am Ende, so eine Ikone der Moderne dann nochmal zu reproduzieren oder steht man dann doch in einem Raum, der einen befremdet, weil er auch 100 Jahre alt ist oder her ist, der Entwurf?
Ja, Sie haben recht. Also ich finde ehrlich gesagt, dass es nicht so gut gelungen ist. Das Thema hat eigentlich großes Potenzial, aber die Ausstellung suggeriert so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Einfluss Lisickis und der Moderne heute irgendwie noch so ganz ungebrochen relevant sind. Und das ist natürlich nicht so. Diese Relevanz wird eigentlich eher so behauptet, indem eben auch diese Primärfarben oder auch Schwarz-Weiß-Rot, mit denen Lisicki gearbeitet hat, oder diese zackigen Formen und so weiter immer wieder zitiert werden. Ich finde aber, dass zum Beispiel Lisickis Rolle als Go-Between, so zwischen Russland und Westeuropa, zwischen Ost- und Westmoderne hier eigentümlich unterbelichtet wird und bleibt. Dabei hat man heute in Ost und West auch, glaube ich, ein sehr dezidiert anderes Verständnis dieses Werkes. Das wird irgendwie gar nicht so richtig herausgearbeitet und ich glaube auch, dass nicht alles, was sich heute auf Lisicki bezieht, aussehen muss, so ein bisschen wie er, sondern dass man auch virtuelle Räume zum Beispiel mit hineingehen könnte. Also hier gibt es so einige elementare Themen, die leider liegen gelassen wurden.
Carsten Probst über einen rekonstruierten Raum von L. Lisicki in Hannover in der Kästner Gesellschaft zu sehen, dort bis zum 1. Oktober.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Caroline Kuban.
Der Spiegel berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über Sparzwänge bei der Berlinale. Danach könnten drei Sektionen gestrichen werden. Die Nachwuchsreihe Perspektive Deutsches Kino, die Seriensparte und die Retrospektive. Grund dafür ist wohl, dass Kulturstaatsministerin Claudia Roth für die nächste Ausgabe des Festivals, anders als in diesem Jahr, kein zusätzliches Budget bereitstellen möchte. Laut dem Bericht befürchten Mitarbeitende der Berlinale, das Festival würde kaputt gespart. Elton John gibt heute Abend in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee. Der britische Sänger hatte diese Tour Anfang 2018 angekündigt. Unter anderem wegen Corona-bedingter Verschiebungen geht sie erst jetzt, 5 Jahre später, zu Ende. Sein mutmaßlich letztes großes Konzert in seiner Heimat hatte der 76-Jährige bereits Ende Juni gegeben, als er beim Glastonbury Festival auftrat. Mit mehr als 300 Millionen verkauften Alben ist Elton John einer der erfolgreichsten Popmusiker aller Zeiten. Über seinen Erfolg sagte der künstlerische Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg, Udo Dahmen, im Deutschlandfunk Kultur.
So lange wie Elton ist, glaube ich, kaum jemand dabei, außer die Rolling Stones und Paul McCartney. Zum Zweiten, genialer Songschreiber. Wir haben in jedem Jahrzehnt von ihm nicht nur große Hits, sondern große Songs gehört. Und natürlich seine ganze outstanding Personality, inklusive aller Brillen und Kostümierungen, vor allen Dingen in den 70ern und frühen 80er Jahren.
Zur Ruhe setzen will sich Elton John aber nicht. Für den Herbst hat er ein neues Album angekündigt. In Berlin hat zum zweiten Mal die Techno-Party Rave the Planet stattgefunden. Die als Demo angemeldete Parade bewegte sich auf den Spuren der legendären Love Parade im Tiergarten auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und dem Großen Stern. Die Veranstalter bezeichneten die Parade als friedensstiftende Maßnahme. Rund 200.000 Techno-Begeisterte nahmen daran teil. Bis zuletzt stand die zweite Auflage auf der Kippe. Die Polizei hatte Bedenken wegen des Sicherheitskonzepts. Für Berlins Kultursenator Cialo kommt mit der Techno-Parade Rave the Planet ein Stück Berlin nach Hause. Bei seiner Rede zum Auftakt sagte Cerlo, Berlin sei eine Stadt der Vielfalt, nicht der Einfalt. Man habe hier keinen Platz für Antisemitismus, Rassismus und Homophobie.
Ein Festival der eher ungewöhnlichen Art fand heute am Münchner Gasteig statt. Das Mental Health Arts Festival. Wie der Name schon andeutet, ging es um unsere mentale Gesundheit, also eine Sache, um die sich sonst ja eher Sport- und Freizeitgruppen, Ratgeber in Buchform oder auch Ärzte und Therapeuten kümmern. Allerdings ist schon zu beobachten, dass solche Begriffe wie Healing, das Fühlen, und selbst Spirituelles wieder mehr Einzug in die Kunst nehmen. Am Gasteig jedenfalls war Geschäftsführer Max Wagner der Ideengeber und mit ihm habe ich vor der Fazitsendung gesprochen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, warum dieses Mental Health Arts Festival? Warum haben Sie das gegründet?
Ja, wir sehen das so, dass der Gasteig eigentlich eine Plattform ist, natürlich für Kunst und Kultur, aber auch für alles, was die Gesellschaft gerade bewegt. Wir sind ja ein Haus, was sehr breit gefächert ist. Da gibt es eine große Bibliothek, eine Volkshochschule, eine Musikhochschule und eben auch die Münchner Philharmoniker und Konzertsäle. Zutiefst demokratischer Ort, würde ich sagen. Und wir haben eben in den letzten Jahren und vor allem seit der Pandemie beobachtet, dass das Thema mentale Gesundheit, Mental Health, wie man jetzt neudeutsch sagt, so eine große Rolle spielt in der Gesellschaft und haben gesagt, es muss sich irgendwie mehr, wie soll man sagen, mehr leichter anfühlen. Ja, das hat uns eigentlich dazu gebracht, jetzt das einen Tag lang von 12.30 Uhr mittags bis abends zu beleuchten und mit ganz vielen Workshops greifbar zu machen.
Mhm. Ja, das heißt, Sie sind auch in die Praxis gegangen. Ja, also nicht nur Kunst als Konsum, sondern das Mitwachen war angesagt. In welcher Form denn?
Also man konnte mitsingen bei einem Chor, man konnte in einem Tanzworkshop merken, wie gut tut mir das, wenn ich tanze. Man konnte aber auch Comic zeichnen oder kreativ schreiben. Ein Comiczeichner war auch dabei, der mitgeholfen hat. Oder eben auch in einer mentalen Tankstelle meditieren. Wir haben ein Theaterstück, ich weiß nicht, ob Sie das Kinderbuch kennen, Der schwarze Hund. Das ist ein ganz tolles Buch, das eigentlich ein Bild für Depression findet. Und das eben als Theaterstück konnte man sich jetzt auch anschauen. Und dieses ganze Mitmachen ist aber eben dann immer auch parallel gekoppelt mit Podiumsdiskussionen mit Experten, wirklich hochrangigen Leuten aus der ganzen Republik. Und da einmal der Blick, wie geht's mir selber? Wann erkenne ich eigentlich, ob ich eine psychische Erkrankung habe? Aber auch, wie können Kunst und Kultur dabei helfen? Und auch, ja, wann ist eigentlich schon Leistungsdruck und Burnout im Kunstbetrieb da? Weil das ist ja auch eben, dass wir müssen uns auch selbst hinterfragen, wie ist das in der Popbranche? Wie ist es aber auch in Orchestern und so weiter?
Ja, wie gehen denn die Besucher damit um? Da muss man ja auch ein bisschen, sag ich mal, aus seiner Haut heraus, wenn man an solchen Workshops teilnimmt, das ist man ja so in der Öffentlichkeit auch gar nicht gewöhnt, ne?
Ja, ich finde auch genau diese Berührungsängste, die wir ja alle noch mit diesem Thema haben, die waren natürlich die Herausforderung jetzt. Und deswegen haben wir eigentlich alle Räume hier bespielt im Gasteig, aber auch gerade die Außenflächen, die Flächen in die Foyerflächen, um da so eine niedrigere Schwelle zu haben.
Sie haben dieses Wort Spaß eingeführt. Das ist ja schon fast ein bisschen verpönt, wenn Dinge leicht sind und einfach Spaß machen in einer bestimmten Kunstwelt auch. Man spricht dann ja auch dem schnell das Tiefgründige ab. Ja. Welche Erfahrung haben Sie da jetzt heute gemacht?
Also ich glaube, das Thema an sich hat ja schon so viel Tiefgang, dass man gerade über diese Leichtigkeit, die wir dem jetzt verleihen wollten, da so ein bisschen ein Gegengewicht gesetzt hat und dadurch auch dieses Spielerische eher, was vielleicht auch Spaß machen kann, sehr in den Vordergrund gesetzt haben, aber ohne das ganz zu verschweigen, worum es eigentlich geht. Ja, also ich glaube, das ist wichtig und da haben Sie vollkommen recht. Man braucht diesen Tiefgang natürlich. Man muss auch das ernst nehmen. So hat zum Beispiel der Poetry Slammer, der heute den Tag eröffnet hat, ganz offen über seine psychische Erkrankung gesprochen und in einer ganz selbstverständlichen Art. Und das fand ich sehr berührend, einfach um zu merken, ja, das ist immer noch was, wo man erstmal denkt, hoppla, was erzählt der da ja von sich und wie, aber zu merken, nein, das gehört zu unserem Leben dazu. Und wenn wir ehrlich sind, in unserer Familie, in unserem Umkreis kennt jeder jemand, der mit psychischen Erkrankungen zu tun hat.
Mhm. Herr Wagner, was hat denn dieses Festival, ich frage jetzt mal frech, ja, was hat denn dieses Festival von einem Aufenthalt in einer Reha-Klinik unterschieden heute?
Das ist eine sehr lustige Frage.
Ja, Spaß muss sein.
Ja, genau. Nein, ich glaube, der Unterschied ist eben, dass hier jetzt ja hunderte von Menschen zusammengekommen sind, die sich eben gemeinsam betätigt haben, ob in einem Chor oder eben beim Zeichnen oder beim Qigong, und dadurch selbst erfahren konnten, wie kann ich vorbeugen, auch vor psychischen Erkrankungen, oder wie kann ich in einer solchen Situationen umgehen, um besser damit klarzukommen. Ja, und das dann kombiniert mit diesem sehr doch geistigen Input aus den Panels kann, glaube ich, viel mehr bewegen, als wenn sie jetzt in der Reha an irgendwelchen Geräten sich betätigen. Ja, aber natürlich hat das auch, Sie haben recht, das hat was Therapeutisches schon an sich, aber das ist eben unser Ansatz generell beim Gasteig, ist, dass wir nicht nur bespaßen, hier wieder das Wort, also dass wir nicht nur frontal vermitteln, sondern dass wir immer die Menschen mit einbinden wollen, um ihnen zu zeigen, dass sie selbst Akteure in der Kultur sind.
Max Wagner war das, Geschäftsführer des Münchner Gasteigs, über das Mental Health Arts Festival, das heute erstmals dort stattgefunden hat. Bisrat Negassi ist Modedesignerin, Co-Gründerin eines interkulturellen Salons. Sie ist Buchautorin und inzwischen leitet sie die Sammlung Mode und Textil am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Jetzt wird dort die erste von ihr kuratierte Ausstellung eröffnet, die sich einigen rebellischen Modeikonen widmet, wie Vivienne Westwood zum Beispiel, Martin Margiela oder Iris van Herpen, die schon Bühnenkostüme für Björk und Lady Gaga entworfen hat. Impossible, alles ist erlaubt, heißt diese Ausstellung, und darüber konnte ich mit Bisrat Negassi vor der Sendung sprechen. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend.
Eigentlich ist in der Haute Couture doch sowieso alles erlaubt und nichts impossible, oder? Ist das ein verklärter Blick auf die Branche?
Ja, das stimmt. Ich wollte aber mit der Ausstellung etwas zum Ausdruck bringen, nämlich die Einladung, Perfektion oder die Norm, die wir anstreben, zu hinterfragen. Leider ist es immer noch so, dass wir den perfekten Körper anstreben. Meiner Meinung nach gibt es bei 8 Milliarden Menschen und mehr auf diesem Planeten nichts, was normal ist. Und jede und jeder hat so seine Berechtigung. Und deswegen I am possible und nicht impossible, das ist ein Wortspiel, weil alles geht und alles ist erlaubt.
Und da waren solche Ikonen wie Vivienne Westwood oder Martin Margiela schon ganz früh dabei, diese Vielfalt an Körpern zu feiern, ja?
Genau. Wenn ich einen Mantel von Martin Margiela ausstelle, einen Mantel mit 4 Ärmeln, was aus 2 gebrauchten Mänteln entstanden ist. Und wenn sich XY dann fragt, okay, wieso habe ich dann einen Mantel mit 4 Ärmeln? Dann wäre meine Antwort, warum denn nicht? Also wer sagt uns, dass ein Mantel nur 2 Ärmel haben muss oder eine Hose nur 2 Hosenbeine? Also da ist die Kreativität grenzenlos. Und diese grenzenlose Kreativität, also ist quasi ja eine Anregung für uns alle. Und da fällt natürlich auch Thema Nachhaltigkeit mit rein.
Ja, da ist ja auch Vivienne Westwood Vorreiterin gewesen in diesem Recycling oder im Verwerten von Materialien, die sozusagen in der High Fashion damals nicht so üblich waren. Aber ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen, haben diese Designer sich mit dem Körper auseinandergesetzt oder mit der Verhüllung des Körpers?
Sowohl als auch. Also zum Beispiel Reka Wakobo, die Gründerin des Labels Comme des Garçons, die hat sich dem Schönheitsideal entgegengesetzt mit ihren Arbeiten. Also es gibt Kleidungsstücke oder Objekte, ja schon Kunstobjekte, die deformiert aussehen, die einen Buckel haben oder dass die Hüfte einen Radius von, weiß nicht, 1,20 Meter hat. Und dann da nochmal irgendwie was dran genäht, nochmal eine Kugel drauf. Oder Yoshi Yamamoto wollte mit seiner Arbeit immer den Körper verhüllen, also dem Körper eine Heimat schenken oder eine Behausung und einen schützender Raum. Und das ist Kleidung ja auch auf eine Art und Weise.
Sie haben jetzt gesagt, das ist die neue Dauerausstellung, die jetzt erstmal für 2 Jahre dort steht, wird aber auch ergänzt, so konnte ich lesen, mit Arbeiten von jüngeren ModedesignerInnen. Ja. Das heißt, das ist so ein Work in Progress jetzt.
Das sind ja alles etablierte Designerinnen aus der Sammlung, die ich durch die Dauerausstellung jetzt präsentiere. Und Fuß zu fassen in der Mode ist eh schon schwierig. Und wenn ich jungen Designerinnen die Möglichkeit geben kann, nebst diesen alteingesessenen, großartigen Designern zu stehen und gesehen zu werden, warum denn nicht? Deswegen habe ich beschlossen, dass ich alle 6 Monate jüngeren, aufkommenden Designerinnen die Möglichkeit gebe, neben Magella und Kawakubo ihre Arbeit zu zeigen.
Was haben Sie denn sonst vor in Ihrer Arbeit als Leiterin der Sammlung? Was ist Ihr Blick auf die Mode?
Thema Nachhaltigkeit steht ganz groß bei mir, weil wir in einer Zeit leben, wo alles schnelllebig geworden ist. Und heute kaufen wir dies und jenes ein, was wir dann verbrauchen, aber nicht gebrauchen. Und das ist es eigentlich geworden, dass Mode verbraucht wird anstatt gebraucht. Und da wäre doch gar nicht so schlecht, wenn man selber nochmal von der Großmutter geerbtes Kleidungsstück nochmal in seine Garderobe mit einbezieht. Und dann sieht man, wie beständig Großmutters Kleidungsstück ist. Und so vielleicht dazu kommen, dass wir auf Qualität setzen.
I Am Possible, die neue Dauerausstellung zur Mode am Museum für angewandte Kunst in Hamburg. Verbunden mit dem Aufruf der Kuratorin Bisrat Negassi, selbst Hand anzulegen an die Garderobe oder einfach mal wieder ein Vintage-Stück zu reaktivieren. Montag beginnt die Fashion Week in Berlin. Mal sehen, welchen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit es dort dann zu entdecken gibt. Und nun hier bei Fazit die Kultur Presseschau, wie immer samstags mit dem Blick zurück auf die Feuilleton-Highlights der Woche und mit Tobias Wenzel.
Wie klingt ein volles Schwimmbecken, wenn man die Augen schließt und einfach nur zuhört? Wie riecht es, wenn man sich mit nasser Haut zum Trocknen auf die warmen Fliesen am Beckenrand legt? Fragt Arno Frank in seinem Spiegelartikel über das deutsche Freibad als Ort der Erholung. Beim Lesen dieser Fragen erinnert man sich sofort an frühere Freibadbesuche und fühlt sich entspannt wie beim autogenen Training. Nur Angenehmes wird assoziiert. Leider waren im Gegensatz dazu die Themen, die diese Feuilletonwoche bestimmt haben, erschütternd, skandalös und im besten Fall unangenehm. Insofern passt es gut, dass Arno Frank im Spiegel auch fragt, wie fühlt sich das an, wenn man mit nackten Füßen auf eine Pommes tritt? Seine Antwort: Als wäre man auf eine Nacktschnecke getreten. Herr Küpersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Fragte die Taz in der Montagsausgabe. Trotz Wagner-Implosion kein Frieden, antwortete Friedrich Küpersbusch. Amelina zog aus, um Kriegsverbrechen zu dokumentieren, und fiel selbst einem zum Opfer, schrieb Alice Botha in der Zeit zum Tod der ukrainischen Schriftstellerin Viktoria Amelina. Der kolumbianische Schriftsteller und Kolumnist Hector Abad war gerade mit Amelina im Gespräch in einer Pizzeria in Kramatorsk, als eine russische Präzisionsrakete namens Iskander einschlug. Zuvor prostete Abad seiner ukrainischen Kollegin zu, wegen des geltenden Alkoholverbots mit Apfelsaft. Viktoria betrachtete mein Glas. »Sieht aus wie Whisky«, sagte sie lächelnd. In diesem Moment fiel die Iskander vom Himmel und die Hölle stürzte über uns herein, erinnerte sich Abad in der Neuen Zürcher Zeitung. Die 37 Jahre junge Amelina starb im Krankenhaus. Der 64-jährige Abad blieb praktisch unverletzt. Wie geht man damit als Überlebender um? Ich werde die nächsten Monate dazu nutzen, um über dieses brutale Verbrechen zu schreiben, minutiös und in allen Einzelheiten davon zu erzählen. Das bin ich der Gerechtigkeit schuldig, im Allgemeinen, und der Gerechtigkeit, die man eines Tages dieser mutigen Kollegin widerfahren lassen wird, einer Schriftstellerin im Alter meiner Tochter, die einen 10-jährigen Sohn hinterlässt, schrieb der kolumbianische Autor weiter in der NZZ. Zumindest diesem Jungen bin ich es schuldig, damit er in 10 Jahren erfahren kann, wie seine mutige, brillante und bezaubernde Mutter ermordet wurde. Der jugendliche Nael wurde in einem Pariser Vorort bei einer Polizeikontrolle erschossen. Offensichtlich der Stein, der das Fass zum Überlaufen brachte, die jetzige Welle der Gewalt auslöste. Nael starb, weil ein Polizist entschied, dass sein Teenager-Bockmist auf der Straße und ohne Gerichtsverfahren abgeurteilt werden sollte, solidarisierte sich Mahir Güven, ein französischer Schriftsteller mit türkisch-kurdischen Wurzeln, in der Zeit mit Nael. Auch Guyven ist in einer französischen Banlieue aufgewachsen und hat eine drastische Erfahrung mit der Polizei gemacht. Mit 15 Jahren wurde ich von der Polizei verfolgt, weil ich bei einem Fußballspiel eine Pizza auf einen gegnerischen Fan geworfen hatte, nachdem er mir den Stinkefinger gezeigt hatte. Es endete damit, dass mir vor dem Eingang einer Grundschule eine Waffe an den Kopf gehalten wurde, erinnerte sich Guyven. Wenn ich davongekommen bin, war es nicht die Angst, die mich aufgerichtet hat, sondern mein Herz, das für immer mit Groll tätowiert ist. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt nun Niklas Mark: Dem Staat war die Banlieue in den letzten Jahren viel zu egal. Man begnügte sich mit markigen Sprüchen. Ex-Präsident Sarkozy sagte einmal, man müsse dort mit dem Kercher rein, als wären die Leute dort hartnäckiger Dreck. Dirk Schümer fragte in der Welt mit Blick auf die Gewalt der Proteste: Wollen Menschen, die Telefonshops und Luxusboutiquen plündern, wirklich ihre Gesellschaft sozialer und die Welt gerechter machen? Wie also reagieren? Mit noch mehr Polizeipräsenz? Nils Minkma hält von dieser Idee nichts. Frankreich ist immer noch ein Land, das die Welt vor allem durch intellektuelle Arbeit deutet und begreift, schrieb Minkma in der Süddeutschen Zeitung. Daher kann die gegenwärtige, hochexplosive Situation nicht durch noch mehr Polizei, sondern einzig und allein durch schärferes Nachdenken und deutlicheres antirassistisches Engagement überwunden werden. Mit der Meinung der anderen würden sich Satiresendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keine Mühe mehr geben, befand der Moderator Jörg Thaddäus in der SZ. Jan Böhmermann etwa mache Menschen, die nicht so seien oder dächten wie er, auf herrenmenschige Weise nieder. Thaddäus plädierte für einen ganz anderen Umgang. Einen Kannibalen frage ich nach den Vorzügen der Menschenfresserei aus seiner Sicht, statt ihn moralisch zu unterrichten, warum Menschenessen generell pfui ist. Nicht nur pfui, sondern skandalös findet Gerhard Matzig, dass der Bund wegen des gescheiterten Mautprojekts 243 Millionen Euro Schadenersatz zahlen muss. Sehr viele haften für sehr vieles, schrieb Matzig in der SZ. Wer nicht haftet, ist der vermutlich schlechteste und fast sicher teuerste Minister seit 1945, Andreas Scheuer. Dem widersprach der Satiriker Hans Zippert in der Welt. Durch den Verkauf von Wertgegenständen auf eBay Kleinanzeigen will Scheuer die ungeheure Schadenssumme abtragen helfen. Außerdem spielt er Online-Poker und arbeitet als Nacktputzhilfe in der Bayerischen Staatskanzlei.
Das war die Kulturpresseschau mit und von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.